Hallo ihr Lieben dort draußen. Am heutigen Freitag im Advent hört ihr den ersten Pottwichtel. Dieses wiederkehrende Event wird auch in diesem Jahr von Nerds gegen Stefan organisiert. Die Themen für unsere Beiträge kommen in diesem Jahr von Mummies and Magic. Und da gibt es auch einen Haken. Aber auf den werden wir erst bei der zweiten Frage zu sprechen kommen. Ich liebe diese unglaublich witzige und kreative Idee, auch wenn ich den Zeitpunkt verfluche. Für uns ist es Weihnachtsgeschäft, aber natürlich muss ein Wichteln auch in diese Zeit fallen. Und damit wir, wie gewohnt, beide Themen unterbringen, muss eben einer der beiden Beiträge im Adventskalender Platz finden. Und natürlich wollen wir auch in diesem Jahr beide Themen behandeln. Denn trotz der Schwierigkeit, die ich mit der zweiten Frage habe, sind beide Themen wirklich interessant und lassen ausreichend Interpretationsspielraum. Wenn ihr jetzt Bedenken habt bezüglich unserer Tipps und Ideen, kann ich nur sagen, in unserem diesjährigen Adventskalender und natürlich auch bei unseren sonstigen Rezis in Schriftform findet ihr sicher etwas Passendes. Also keine Bange. Genießt einfach das heutige erste Pottwichteln. Und die erste Frage lautet folgendermaßen: Welche Lehren aus historischen Ereignissen oder antiken Katastrophen bieten sich an, um in Science-Fiction, Dystopien oder Pen-and-Paper-Kampagnen glaubwürdige Weltuntergangsszenarien und Neuanfänge zu konstruieren? Ich muss die Frage erstmal für mich zerlegen. Also, es geht um erstens Lehren, die wir ziehen können aus historischen Vorbildern, Ereignissen und Katastrophen. Und zweitens eben nicht nur um den Untergang, also die Katastrophe oder was auch immer, sondern um das Danach, also den Neuanfang. Also klar für Settings aus dem Bereich apokalyptische Szenarien. Ob das jetzt für einen Roman, ein Spiel oder eine Serie oder ein Rollenspiel ist, ist erstmal irrelevant. Im späteren Verlauf können wir uns immer noch aufs Rollenspiel konzentrieren. Alles in allem ist das ein Thema, um das sich sehr viele utopisch-fantastische Bücher, Filme, Games und so weiter drehen. Das wir entsprechend auch in unseren Podcasts oft behandelt haben. In den meisten Fällen geht es um Dystopien, Anti-Utopien oder Endzeitromane, die sich mit einem häufig menschgemachten Untergang unserer Gesellschaft bzw. unserer Welt oder gar unserer gesamten Zivilisation befassen. Diese negative Sicht bzw. der Erfolg solcher Horrorszenarien liegt irgendwie an der uns eigenen Sensationslust. Mit Ängsten und Schwarzmalerei lässt sich weit mehr Aufmerksamkeit erzielen als mit positiven, utopischen Szenarien. Da die Frage jetzt ja genau diese Interpretation aber zulässt oder fast schon impliziert, geht es doch um Lernen, habe ich mir vorgenommen, genau diesen Aspekt für heute hervorzuheben. Natürlich lassen sich aus historischen und antiken Katastrophen vordergründig zuerst einmal glaubwürdige Dystopien konstruieren, indem man Lehren aus Verlust von Infrastruktur, gesellschaftlichem Zerfall und der Anfälligkeit von Technologie zieht. Diese Ereignisse bieten sich an, um zu zeigen, wie selbst fortschrittliche Zivilisationen durch natürliche, soziale oder technische Ursachen zusammenbrechen könnten oder können. Wenn wir uns jetzt aber genauer mit diesen historischen Ereignissen oder Katastrophen befassen, müssen wir automatisch auch feststellen, dass selbst wenn eine Kultur verschwunden ist, eigentlich immer eine neue oder vielleicht gewandelte an ihre Stelle getreten ist. Was wir also eigentlich lernen können oder sollten, wäre es die Fehler, welche letztendlich zu der entsprechenden Katastrophe führen oder geführt haben, zu umschiffen. Dafür zu sorgen, dass die kommende Gesellschaft eine bessere ist, eben eine utopische Gesellschaft, die aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben wird. Um die Gesamtheit der Frage in Gänze zumindest anzureißen, fangen wir trotzdem mal mit ein paar Faktoren typischer Weltuntergangsszenarien an. Erstens klimatische Veränderungen und Hungersnöte durch Katastrophen. Historische Ereignisse wie die Vulkaneruption am Krakatau im Jahr 1883 oder die Laki-Ausbrüche in Island im 18. Jahrhundert haben die globale Bevölkerung durch Klimaänderungen und Hungersnöte bedroht. Diese Vorbilder lassen sich nutzen, um Szenarien zu entwickeln, die auf globale Erwärmung, Asteroideneinschläge, Zerstörung des biologischen Gleichgewichts und so weiter basieren. Zweitens, Kriege. Für uns heute ist sicher der Zweite Weltkrieg, 1939 bis 1945, das extremste Beispiel, da er bis dato der umfassendste und industrialisierteste Krieg der Geschichte war. Stichwörter wie Genozid, totale Mobilisierung, Atomwaffen und Ideologie als Massenreligion sind erschreckend genug. Aber zum Beispiel auch der Peloponnesische Krieg 431 bis 404 vor Christus ist ein in diesem Zusammenhang sehr passendes Szenario. Zwei konkurrierende Stadtstaaten, deren Konflikt das gesamte griechische Kultur- und Machtsystem zerstört. Ein schmutziger, langwieriger, moralisch zersetzender Konflikt. Oder, ähnlich furchteinflößend, der Dreißigjährige Krieg, 1618 bis 1648. Ein ursprünglich religiöser Zwist, Katholiken gegen Protestanten, wird zum totalen zivilisationszerstörenden Krieg, der Mitteleuropa entvölkert. Alles gerät außer Kontrolle und Söldnerheere verwüsten ganze Länder. Aus beiden dieser Szenarien, Klimakatastrophen oder Kriege, folgen unmittelbar Endzeitszenarien. Aber auch mittelbar oder indirekt gibt es jede Menge Faktoren, die in solche Szenarien münden können. Erstens Anfälligkeit von Technologie. Die Abhängigkeit moderner Gesellschaften von komplexer Technologie, die anfällig für Ausfälle oder Sabotage ist, bildet die Grundlage für viele Science-Fiction-Szenarien. Auch wenn wir in diesem Zusammenhang heute selbstverständlich in erster Linie an Digitalisierung und Automatisierung denken, kann man auch hier weiter in die Vergangenheit zurückblicken. Zum Beispiel die Katastrophe der Vesuv-Eruption bei Pompeji. Eine hochentwickelte römische Stadt wurde ausgelöscht. Die Bewohner haben voll auf ihre technologischen Errungenschaften vertraut, auf die soliden Mauern der Häuser, aber die konnten der Naturkatastrophe nicht standhalten. Zweitens, der Verlust von Infrastruktur. Der Zusammenbruch von Energieversorgung, Kommunikationsnetzen und Transportwegen, wie er beispielsweise nach einer großen Seuche oder einem globalen Konflikt denkbar ist, könnte schnell zu einem Rückfall in primitive Zustände führen. Auch hier gibt es antike Beispiele. Der Untergang der minoischen Kultur ist nach heutigem Wissensstand zumindest indirekt Folge des Vulkanausbruchs auf Thera, dem heutigen Santorini, während der Bronzezeit um 1500 vor Christus. Nicht nur die direkten Zerstörungen, sondern vor allem auch der Verlust der maritimen Transportwege für Handelsgüter führten letztendlich zum Niedergang einer mächtigen Kultur. Drittens, akuter gesellschaftlicher Zerfall. Die schnelle Eskalation von Konflikten, der Zusammenbruch des Rechtsstaates und die Fragmentierung der Gesellschaft in rivalisierende Fraktionen, wie sie nach dem Untergang des Römischen Reiches zu beobachten war, könnten sehr gut als Modell für eine postapokalyptische Welt dienen. Als direkte Antwort auf all diese Möglichkeiten lädt uns die Geschichte aber eine Sache ganz besonders. Die erstaunliche Resilienz und Anpassungsfähigkeit des Menschen. In diesem Zusammenhang möchte ich vier Aspekte einwerfen. Der menschliche Überlebensinstinkt und die Fähigkeit, sich an widrige Umstände anzupassen, ist ein extrem dominanter, aber vor allem kurzfristig relevanter Aspekt. Während oder in zeitlicher Nähe zu entsprechend katastrophalen Ereignissen tritt dieser Überlebensinstinkt auch sehr zerstörerisch zutage und fördert archaische, unseren heutigen Moralvorstellungen komplett kontroverse Verhaltensmuster. Ein zweiter Aspekt ist die Wiederherstellung oder Herstellung von Wissen und Kultur. Der Versuch, das verlorene Wissen der Vergangenheit wiederzuentdecken, zu sichern und an die nächste Generation weiterzugeben, ist im weiteren Verlauf ein fast ebenso mächtiges Motiv. So wie nach dem Mittelalter im Rahmen der Renaissance könnten Charaktere in Dystopien versuchen, die Ruinen der Vergangenheit zu durchforsten, um ihre Zivilisation wieder oder neu aufzubauen. Tja, und dann ist da noch die Bedeutung von Gemeinschaft, von sozialen Strukturen. Der Zusammenbruch der Gesellschaft kann die Menschen zwingen, neue Gemeinschaften zu bilden und sich gegenseitig zu helfen. Wiederum nach der eigentlichen Katastrophe und den Wirren direkt danach könnten diese neuen Gemeinschaften auch neue Ideen, Werte und Strukturen entwickeln. Warum nicht im Sinne utopischer Gesellschaftsstrukturen? Und als letzten Aspekt, gerade bei Science-Fiction-Szenarien sollte man die Rolle von Technologie nicht außer Acht lassen. Die Geschichte lehrt uns, dass Technologie sowohl Zerstörung als auch Wiederaufbau bringen kann. Auch nach einer Katastrophe kann die Entwicklung neuer Technologien und die Wiederherstellung alten Wissens eine Rolle spielen. So, und mit dieser letzten Aufzählung von Aspekten und Ideen und Fragmenten beende ich jetzt meine Einleitung und komme zu dem für mich besonders relevanten Anteil. Passt mal auf. Während ich bis vor gar nicht allzu langer Zeit einen überwiegenden Anteil von dystopischen Szenarien in der Science Fiction gefunden habe, gibt es tatsächlich in den letzten Jahren in allen möglichen Bereichen auch wieder schöne, utopische Welten. Teilweise durch Technologie gestützt oder sogar erschaffen. Also ich spreche da jetzt von utopischen Welten nach der Katastrophe. Und ganz ehrlich, ich bin dafür ziemlich empfänglich. Bücher, Brettspiele, Videospiele, Rollenspiel, all das sind Medien, mit denen oder in deren Welten ich ziemlich viel Zeit verbringe. Und ich verbringe nun mal gerne Zeit in Welten, die mir gefallen, die mich ansprechen und nicht komplett abschrecken. Wie schön war es denn, mit Alloy durch die postapokalyptische Welt zu streifen und wie unangenehm, die trostlose Welt von Fallout zu betreten. Also für mich. Ich mag es einfach, wenn es gerade in Zukunftswelten so etwas wie Hoffnung gibt. Schon bei den klassischen Nachkatastrophen-Romanen lag mir Leben ohne Ende näher als viele andere Werke, weil der Held Isherwood stets Hoffnung in sich trägt und, wenn auch verzweifelt, an humanistischen Werten festhält. Ich ziehe das sonnige Hyrule der kalten Welt der Zwischenlande vor und so weiter. Wie auch immer, es gibt massenweise visualisierte Welten, aus deren Fundus man sich gerade für Rollenspiele bedienen kann. Nicht, dass ich sage, für jede dieser Welten braucht es ein entsprechendes Regelwerk. Nein, nein, aber für Spielleiterinnen und Spielleiter, die Wert auf Atmosphäre und Storytelling legen, ist es tatsächlich extrem viel einfacher, bekannte Bilder zu verwenden, um Stimmungen zu erzeugen oder Weltbilder zu errichten. Seht euch doch einfach mal die Welten eines Simon Stalnack an. Seine überbordende Fantasie hat die Welten von Tales from the Loop und die apokalyptische Dekade After the Flood geschaffen. Und jetzt können wir uns daran bedienen, mit dem zugänglichen Regelwerk von Free League. Diese überbordende Fantasie hat aber nicht jeder und nicht jede. Brauchen wir ja auch nicht, denn wie gesagt, wir können uns eben nicht nur an diesem Szenario bedienen, sondern an allen denkbaren Szenarien, mit denen wir vertraut sind. Zum Beispiel auch allen möglichen Fantasy-Welten, die wir aus Filmen und Spielen kennen. Die meisten klassischen Fantasy-Welten sind im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der Dystopien im Science-Fiction-Bereich traumhaft schöne, utopische Welten. Bei Fantasy steckt eben viel mehr Eskapismus-Potenzial drin. Warum das nicht einfach in eine postapokalyptische Welt übertragen? Um Rollenspiel- oder auch Romanwelten nach einem Neubeginn zu schaffen, kann ich mich bei allerlei Vorlagen bedienen. Gerne auch bei Vorlagen aus unserer Geschichte, zum Beispiel aus den Weltbildern gängiger philosophischer Werke, wie ein Griechenland der Philosophen, angelehnt an der Politeia von Platon. Auch da gibt es jede Menge wunderschöne Bilder, zum Beispiel aus Assassin's Creed Odyssey. Eine solche postapokalyptische Welt nach den Träumen antiker Philosophen darf gerne auch etwas antiken Touch haben. Vielleicht doch ein wenig technischer? Ich glaube, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und sowohl für Autorinnen und Autoren als auch für Spielleiterinnen und Spielleiter ist es absolut legitim, sich an alten Werken, altem Wissen, alten Kulturen und besonders den plakativen, zugehörigen Bildern und Visualisierungen aus unserem heutigen popkulturellen Wissenspool zu bedienen. Vielleicht wäre meine Traumwelt, um darin viel Zeit zu verbringen, tatsächlich eine Mischung aus den Welten alter Philosophen mit mehr modernem Wissen und zukünftiger Technik. Eine Welt, in der Isherwood aus Leben ohne Ende den Kampf um den Erhalt unseres Wissens gewonnen hat und seine humanistische Einstellung und seine Weisheit neue Generationen in eine wunderschöne Zukunft geleitet haben. Eben ein Utopia. So, jetzt habe ich das Thema natürlich ziemlich stark in meine gewünschte Richtung interpretiert. Aber ich habe, denke ich, alle anderen Aspekte auch kurz angesprochen. Natürlich ist auch mein Resümee sehr subjektiv. Aber ich glaube, dass ich kein Einzelfall bin und dass es jede Menge Spielerinnen, Leser und auch Autorinnen, Entwickler, Spielleiterinnen und Zeichner gibt, die es mit mir gemeinsam haben, positive Welten zu bevorzugen. Und zu utopischen Welten bietet auch unsere Geschichte mannigfaltige Vorbilder und Ansätze. Mal sehen, was ich dazu hören kann, wenn ich mich mal im Kreis unseres Laden ein wenig umhöre. Damit ihr nämlich nicht nur meine subjektive Idee vorgesetzt bekommt, habe ich wieder ein paar O-Töne gesammelt. Ich habe dabei eigentlich alles offen gehalten und ihr bekommt das jetzt sozusagen ergänzend hier zusammengestellt. Meine Meinung und meine Aussagen standen bereits vorher fest. Also war ich genauso gespannt wie ihr.
Ja, hallo, ich bin Bea, Kundin und Freundin des Ladens. Ich mache viel Beratungen und begleite und unterstütze Gruppen in ihren Prozessen, also sowas wie Supervision. Also ich arbeite eigentlich sehr viel mit Menschen.
Historische Ereignisse, die dir zu diesem Thema einfallen.
Also das Erste, was mir tatsächlich einfällt, ist 1933, also das Aufkommen der NSDAP und dass dadurch halt ein großer Krieg entstanden ist, ein Krieg, der die ganze Welt betroffen hat, der sich halt gezogen hat irgendwie bis zum Aufrüsten von beiden Seiten eigentlich, das oder es waren einfach noch so Überbleibsel davon, was sich ja jetzt wieder zeigt, ein Aufrüsten. Dann finde ich, ist ein anderes Szenario, was mich auch schon mein Leben lang begleitet, die Atomkraft, die ja jetzt auch wieder mehr ins Gespräch kommt, um leicht Energie zu gewinnen. Das ist was, was natürlich immer zu einem Untergangsszenario führen könnte. Das Letzte, was da war, waren Erkrankungen, Viruserkrankungen, also Pandemien, Epidemien und natürlich über allem Klimaveränderungen im großen Stil. Hitze, Kälte, das hat man natürlich auch alles schon.
Und jetzt die Gesellschaft danach. Könnte man sich auch da historische Vorbilder vorstellen?
Was mir tatsächlich als erstes in den Sinn kommt, ist sowas wie eine Meritokratie. Also, dass die Verantwortung bei den Menschen liegt, ja, die am meisten wissen, die am meisten Verantwortung auch tragen. Also, wer am meisten Verantwortung hat, hat am meisten zu sagen. Sowas in der Art. Also, dass sich über Wissen und Erfahrungsschatz Führungspersönlichkeiten rauskristallisieren. In so einem Fall würde das vielleicht sogar automatisch auch entstehen. Also, das ist, glaube ich, was in Gruppen schnell entsteht. Und dass es dabei möglicherweise auch gar nicht so viel Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, sondern dass es dabei natürlich eher darum geht, was kann wer und dass es sich darüber auch differenzieren würde.
Anknüpfen an altes Wissen oder Tabula rasa?
Ich meine, wir gehen jetzt mal von Menschen aus, die überleben. Ja, genau. Und was sich einfach ja gezeigt hat über alle Jahrhunderte hinweg, ist, dass die Menschen nicht so besonders lernfähig sind. Also sozusagen in ihrem menschlichen Miteinander müssen ja alle Menschen immer wieder die gleichen Fehler machen und das Rad neu erfinden. Und von daher gesehen würde ich mal davon ausgehen, dass sowieso ganz viele Prozesse genauso laufen werden wie immer. Also ich glaube, dass sich das gar nicht so hält. Sondern was sehen wir denn in der Welt? Wir sehen, dass die ganzen Sachen immer wieder und immer wieder und immer wieder passieren.
Und zu guter Letzt noch die Frage nach der Rolle der Technik.
Wir haben ja eben schon mal so ein bisschen über diese Fragen vorher gebrainstormt und da hatte ich sofort ein großes Loch im Kopf. Weil wenn alles weg ist, dann ist ja meine Frage, die sich stellt, was an Technik bleibt übrig und wer bleibt übrig, der diese Technik bedienen kann? Mhm. Gibt es noch Wissensträger? Mhm. Also im doppelten Wortsinn, gibt es Wissensträger in menschlicher Gestalt und gibt es noch Trägermaterialien, in denen Wissen gespeichert ist, beispielsweise über Technik. Und ich denke, wenn es solche Speicherungen sowohl in menschlicher als auch in technischer Form noch gibt, bin ich ziemlich sicher, dass Menschen die benutzen werden, egal ob es gut ist oder schlecht, sie werden es benutzen.
Ich bin der Marco und arbeite als Instructional Designer und Hochschuldidaktiker. Ich habe mich kulturwissenschaftlich mit Holocaust-Comics beschäftigt und in meiner Promotion mit Science-Fiction, ja, sowohl Comics als auch Literatur und Filme. Von daher ist so meine Schwerpunktsetzung utopische, dystopische Stoffe vor allem. In meiner Promotion habe ich mich mit Energieutopien beschäftigt, aus ideologiekritischer Sicht angeschaut, wie Technikutopien zu verorten sind. Ja, genau.
Historische Ereignisse, die dir zu diesem Thema einfallen.
Bei Weltuntergangsszenarien gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Zum einen technischer Natur, seit der Industrialisierung, ja, Atombomben oder Atomreaktorunfälle, so ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Und da gibt es ja auch einen Haufen Science-Fiction-Romane, die das aufgreifen und verarbeiten. Darüber hinaus, ja, Naturkatastrophen jeglicher Art, Meteoriteneinschlag, weiß der Kuckuck, aber das sind ja jetzt keine historischen Ereignisse, sondern potenzielle Möglichkeiten. Also anhand von historischen Ereignissen gibt es eigentlich immer nur die technische Variante und da, ja, irgendeine alles zerstörende Bombe, Waffe oder ein Reaktorunfall.
Und jetzt die Gesellschaft danach. Könnte man sich auch da historische Vorbilder vorstellen?
Ja, wenn ich mir Vorbilder aus der Geschichte angucken sollte, die als Vorlage für eine neue Gesellschaft danach Pate stehen soll, dann fallen mir Ureinwohner ein, beispielsweise die Ureinwohner Nordamerikas, die in Einklang mit der Natur gelebt haben. Darüber hinaus könnte ich mir vorstellen, die alten Griechen als Vordenker eines idealen Staates herzunehmen und darauf eine schöne Utopie zu bauen. Ja, das wären so zwei Sachen, die mir spontan in den Kopf kommen.
Anknüpfen an altes Wissen oder Tabula Rasa?
Klar, das Retten von Wissen einerseits. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch komplett neu anfangen. Mir fällt jetzt spontan von Alfred Döblin Berge, Meere und Giganten ein. Da ist es eine globale Katastrophe, Naturkatastrophen ausgelöst durch technischen Übereinsatz, würde ich jetzt mal sagen, der dazu führt, dass alles untergeht und danach sammeln sich die Menschen und leben natürlicher wieder. Ich fände es natürlich besser, Wissen wieder zu sammeln. Für eine Utopie kann es natürlich auch einfach schön sein, komplett bei Null hat man eine weiße Leinwand und kann sich die Gesellschaft einfach selbst neu entwerfen.
Und zu guter Letzt noch die Frage nach der Rolle der Technik.
Es gibt ja auch einige Utopien, da spielt Technik keine Rolle mehr. Da ist es ein Zurück zur Natur. Das ist natürlich weltfremd. Ganz ohne Technik will man ja auch nicht mehr leben. Also würde ich sagen, Technik spielt schon eine große Rolle. Allerdings, Technik muss ethisch und sozial, kulturell limitiert werden. Also dass man nicht technischen Fortschritt oder Fortschritt einfach grenzenlos praktiziert, weil sonst kann ja auch keine Utopie entstehen. Eine Utopie ist ja irgendwie eine ideale Gesellschaftsform. Von daher ist es ja ein ganz stark sozialer Aspekt.
Ja, hallo, ich bin der Arvid, ich lese schon ganz lang. Bin jetzt schon Ü40, das wird man wahrscheinlich auch nachher merken, wenn ich so mit meinen Beispielen rausrücke. Ich arbeite bei einer Unternehmensberatung, die ganz stark in der digitalen Transformation unterwegs ist, also habe dann einen großen Technikbezug, wobei das mehr mit Menschen zu tun hat, als man denkt. Und meine Rolle da ist Personalleiter.
Historische Ereignisse, die dir zu diesem Thema einfallen.
Da merkt man halt an den Antworten gleich wieder, wie alt die Leute sind, die du fragst, weil mir ist am präsentesten spontan Y2K, also dieser Softwarefehler, wo dann die Leute angefangen haben, Panik zu kriegen, ob dann die Flugzeuge vom Himmel fallen oder ob die Atomkraftwerke explodieren. Das ist ja jetzt auch schon wieder 25 Jahre her und damals waren wir noch nicht so digitalisiert und so abhängig von den Systemen wie heute. Der Treppenwitz der Geschichte ist ja, dass am Ende doch nicht ganz so viel kaputt gegangen ist. Ich glaube aber, dass es trotzdem ein guter Pate wäre für so ein Szenario, weil die menschliche Blödheit wird sich in schlechtem Coding ausdrücken und dann wird uns mal irgendwas um die Ohren fliegen, genau wegen sowas. Das ist ein gutes Beispiel generell, wie wir mit Krisen und Problemen umgehen, wie wir da drauf gucken ja, wie die Aufmerksamkeit sich irgendwie vielleicht auch falsch verteilt. Eine andere historischere Sache wäre vielleicht Stationierung der Atomraketen auf Kuba. Ich glaube, da ist uns heutzutage viel weniger bewusst, wie haarscharf wir uns da wirklich an der Katastrophe vorbeigeschrammt haben. Und Pandemien kennen jetzt auch die Jüngeren qua eigener Anschauung. Das sind so die Klassiker, die liest man ja auch immer wieder in der einen oder anderen Form.
Und jetzt die Gesellschaft danach. Könnte man sich auch da historische Vorbilder vorstellen?
Vorbilder vorstellen, ja, aber meine Antwort müsste trotzdem Nein lauten, weil ich nicht glaube, dass wir uns historischer Beispiele als Vorbilder bedienen sollten. Da bin ich ganz frech, da sage ich, naja, historische Kulturen sind historisch und nicht mehr aktuell, weil sie an irgendwas gescheitert sind. Entweder an sich selbst oder an anderen Kulturen oder an Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. Da will ich auch gar nicht werten, aber sie sind halt weg, ja, und dafür gibt es Gründe. Das Zweite ist, das bezieht sich eher so auf philosophische oder historische Denker, die uns ja auch immer noch sehr prägen. Da fallen einem ja viele Namen ein, auch so mit einem schlechten Halbwissen aus der Schule und aus dem Studium. Aber die haben ja auch in einem Kontext gedacht. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie so die klassischen griechischen Denker mir vorstelle mit den Philosophenkönigen und derlei Geschichten, da kann man ja direkt sagen, na gut, aber waren halt nicht alles Menschen, ja, in deren Wahrnehmung, dann könnte man sagen, Hegel, ja, der deutsche Idealismus, der hat ja den Endpunkt irgendwie im aristokratischen Leben, im preußischen Leben gesehen und danach kam auch nichts mehr. Das ist halt gefährlich, sage ich mal. Und es ist halt sehr theoretisch und möglicherweise ist das nicht geeignet, um in einer postapokalyptischen Welt angemessen, ja, auf deine dann aktuelle Umwelt zu reagieren. Ein weiterer Punkt ist, wenn man so auf historische Ideen und Gesellschaften guckt, sollte man gut überlegen, ob das nicht nur Fantasy ist. Ich habe letztens mal drüber nachgedacht, was weiß ich eigentlich über meine Urgroßeltern? Nix. Ja, so. Was weiß ich eigentlich über die Lebensrealität von vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren? Und je weiter wir da zurückgehen, umso mehr nichts ist das und umso mehr Fantasy wird's. So, und dann kann ich mir halt irgendwelche Fantasiegeschichten ausmalen, wie schön das alte Griechenland war. Vielleicht war es ja gar nicht schön. Möglicherweise sollte man dann eher dran arbeiten, andere Ideale anzustreben, anstatt sich irgendwo anlehnen zu können.
Anknüpfen an altes Wissen oder Tabula rasa?
Aus meiner Sicht passt dieses Entweder-Oder nicht so richtig zusammen. Am leichtesten kann ich es vielleicht erklären, Tabula rasa kann ich mir nur dann vorstellen als Zukunftsvision, wenn es keine Menschen mehr gibt. Weil nur dann ist Tabula rasa. Mhm. Ja, und wenn es aber Menschen gibt, schleppen wir doch automatisch Wissen, Logiken, Lösungsprozesse, Lösungsvorstellungen mit uns mit. Die Frage ist halt, sind wir selber dran schuld, dass wir in einer nachkatastrophalen Situation sitzen oder nicht? Ja, also wollen wir etwas zurückgewinnen, was wir verloren haben, ohne was dafür zu können? Dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Wiedererlangen von Wissen und Kultur, wobei das natürlich auch immer zusammengehört ein Stück weit, dass das erstrebenswert ist. Aber sagen wir mal, wenn es quasi ein Szenario wäre, selbstverschuldet, aus Blödheit oder aus Hybris oder was auch immer, dann wäre Tabula rasa eigentlich liebenswerter als Idee. Nur eben dann kombiniert mit der Aussage, bitte ohne Homo sapiens.
Und zu guter Letzt noch die Frage nach der Rolle der Technik.
Ich glaube, ohne Technik geht das nicht. Und das liegt daran, dass der Mensch meiner Meinung nach nicht utopia-kompatibel ist. Weil wir einfach sind, wie wir sind, aus Gründen. Technik könnte halt dabei helfen, entweder unsere Fähigkeiten zu erweitern oder unsere Schwächen zu dämpfen. Das als Verstärkung von Positivem oder Vermeiden von Problemen, die wir vielleicht automatisch als Menschen auch immer wieder verursachen. Da ist Technik sicherlich geeignet. Klar ist das jetzt von unserem eigenen Leben ein Stück weit geprägt mit, wie funktioniert Informationsverarbeitung, was befähigt uns Technik, ja, zu Dingen schneller und intelligenter zu lösen. Auf der anderen Seite ist es eine Frage, was soll das dann für eine Technik sein? Ist das eine menschliche Technik? Ist es eine nichtmenschliche Technik? Ist es eine Technik, die sich verselbstständigt? Da denke ich an unser Gespräch von vor 2 Jahren. Ja, vielleicht ist sozusagen die Technik der nächste Evolutionsschritt und dann sind wir wieder bei dem Thema so am besten ohne Menschen. Aber so böse will ich gar nicht sein. Vielleicht brauchen wir Technik, um mehr zu werden als Homo sapiens. Und dann sind wir vielleicht auch in der Lage, solche katastrophalen Situationen, die ja jetzt sozusagen unser Dasein über den Haufen werfen, dann wieder irgendwie aufzulösen oder zu überleben.
Hi, ich bin der Michael, Lehrer und Ex-Praktikant in Hermkes Romanboutique und seit 30 Jahren Stammkunde. 40 Jahre? Also jedenfalls schon fast immer.
Historische Ereignisse, die dir zu diesem Thema einfallen.
Und mir ist halt ehrlich gesagt so als extrem vermeidbare eigentliche Katastrophe und damit vielleicht so ein bisschen mit dem, was wir gerade mit der Welt anstellen, wirklich der Erste Weltkrieg gekommen, weil wir bringen es in der Schule immer so ein bisschen so bei, als wäre das so eine Maschine, so eine Blackbox. Du schmeißt oben ein Attentat rein und dann passiert irgendwas mit Zahnrädern und unten kommt Weltkrieg raus, weil geht nicht anders, weil Bündnissysteme. Aber in Wirklichkeit war das ja, also ich will jetzt nicht noch zynischer rüberkommen, als ich vielleicht eh schon bin, aber in Wirklichkeit war das ja fast sowas wie so eine ganz, ganz üble Risikopartie unter Familienmitgliedern. Ne? Der deutsche Kaiser, der englische König, der russische Zar, das waren alles Cousins. Die Oma Victoria war nicht mehr da, um die drei Deppen an die Leine zu legen und dann fährt halt die Welt an die Wand. Und das ist mein Weltuntergangsszenario oder eins meiner, aber das ist das, was mir zuerst in Sinn gekommen ist. Ne?
Und jetzt die Gesellschaft danach. Könnte man sich auch da historische Vorbilder vorstellen?
Vielleicht, wenn man diese ganzen Typen, die es versaut haben, wirklich endgültig entsorgt hätte, also weißt schon, also wenn man nicht nur den Kaiser zum Holzhacken nach Holland geschickt hätte, sondern den Hindenburg, den Ludendorff, diese ganzen alten Trottel halt mit einem Schlag eben auch losgeworden wäre. Das heißt also, meine Vorstellung, man hätte ja nicht umbringen müssen, man hätte, ne? Aber meine Vorstellung für so eine gelungenere Welt danach wäre wirklich gewesen, zu sagen, man gibt sich jetzt wirklich diese Chance, die man versucht hat zu kriegen mit der Weimarer Republik. Das war ein tolles Projekt. Ne? Also die waren kulturell so unglaublich weit, dass man das wirklich ernsthaft angegangen wäre und nicht einfach die ganze Zeit nur heulen von wegen früher waren wir wer. Auch das ist ja eigentlich eine Sache, die jetzt im Moment wieder aktuell ist. Dieser bescheuerte Erinnerungsoptimismus, wo mir echt die Galle hochkommt.
Anknüpfen an altes Wissen oder Tabula rasa.
Ich bin immer gar nicht so arg scharf auf Kultur. Also Kultur im Sinn von, du solltest was für dein Hirn tun, ja, aber Kultur, ne, kommt ja von so einem alten römischen Wort für, ich sage jetzt mal Ackerbau. Im Großen und Ganzen ist das ja immer, ich ziehe einen Zaun drum und das ist meins und du bleibst draußen. Zivilisation, das ist so der Begriff, der Verbindende. Ne, du kannst unterschiedliche Kulturen haben, aber wenn du dir mit einer anderen Kultur gewisse zivilisatorische Werte teilst, dann hast du ja trotzdem was Verbindendes. Ne? Du kannst zum Beispiel sagen, ich esse Sauerkraut und du isst Sushi. Aber solange wir halt beide zum Beispiel Sachen wie Menschenrechte und Demokratie und so weiter toll finden, dürfte es ja keinerlei Probleme geben, dass wir miteinander auskommen. Und deswegen ist mir eigentlich dieser Begriff Zivilisation fast wertvoller als Kultur.
Und zu guter Letzt noch die Frage nach der Rolle der Technik.
Menschen hatten immer Angst vor der Zukunft und Menschen hatten immer Angst vor Technik. Und wenn du überlegst, dass 1850 die durchschnittliche Lebenserwartung irgendwie bei 36 Jahre waren, natürlich auch, weil wir uns alle 3 Minuten gegenseitig in Kriegen umgebracht haben, aber hauptsächlich zum Beispiel, weil solche technischen Neuerungen wie Händewaschen bei Geburt einfach dafür gesorgt haben, dass auf einmal nicht mehr 8 Kinder nötig waren, damit eins überlebt. Und trotzdem, ich bin mir ganz sicher, als einer mit dem Rad um die Ecke gekommen ist, haben alle gesagt, das wird uns umbringen. Und ich sehe das eigentlich eher positiv. Man muss jetzt zum Beispiel KI halt einfach irgendwie, denke ich, sinnvoll nutzen. Und vielleicht sollte man ja auch beibringen, dass wenn sie es nicht weiß, soll sie es halt einfach zugeben. Also die Tatsache, dass irgendwie Gemini 60% aller Antworten erfindet, hat mich doch schon ein wenig geschockt. Addendum, wenn man sagt, alle unsere Probleme werden durch Technik gelöst, also diese pure, reine Fortschrittsglauben, so von wegen, wir müssen keinen Sprit sparen, wir müssen keine Energie sparen, weil demnächst erfindet einer irgendeine Maschine, die das ganze CO2 aus der Luft holt, da wäre ich dann doch vorsichtig. Aber bis jetzt haben alle Erfindungen, die wir gemacht haben, die Welt letztendlich dazu gebracht, dass Lebenserwartung insgesamt, Wohlstand insgesamt, alles Mögliche eher gestiegen ist. Auch wenn die Welt natürlich noch eine fürchterliche Baustelle ist und da wird sich dann auch nichts mehr so schnell dran ändern. Aber insgesamt ist, glaube ich, besser geworden.
Und mit diesen ergänzenden O-Tönen komme ich jetzt mit dem ersten Pottwichtel in der Adventszeit zum Ende. Ich lasse sie einfach so stehen, ohne zusätzliche Kommentare. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und in euren Augen der Intention der Frage gerecht werden. Mir hat es Spaß gemacht und ich bedanke mich hiermit ganz besonders bei den Ideengebern von Mummies and Magic und natürlich bei den netten Leuten aus unserem Laden, die meine subjektive Sicht ergänzt und erweitert haben. Für heute verabschiede ich mich und wünsche euch allen ein schönes Adventswochenende. Ciao, arrivederci, euer Gerd.